Cash und Content.
Der Podcast der Sparkasse Landshut. Immer mehr Cyberangriffe beim Online-Banking. Das war die Überschrift bei NTV von Anfang Januar diesen Jahres. Ja, knapp 90.000 Kunden der Sparkasse Landshut nutzen Online-Banking und fast 120.000 Giro- und Tagesgeldkonten werden über das Online-Banking verwaltet. Man sieht, die Zahlen sprechen für sich. Es lohnt sich also, über das Thema Cyberangriffe und Betrug beim Online-Banking zu sprechen.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cash und Content. Heute dreht sich alles um finanzielle Sicherheit. Wir wollen heute ein bisschen aufklären, was steckt denn hinter aktuellen Phishing-Wellen, warum ist Online-Banking trotz der Risiken aber sicher und wie rüsten wir uns in der Sparkasse mit moderner KI gegen Kriminelle. Und dazu haben wir uns aber einen Experten eingeladen, weil dazu sind wir tatsächlich nicht tief genug in der Materie drin. Und ich freue mich deshalb, unseren Leiter medialer Vertrieb und Digitalisierung, Johannes Walter, bei uns begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Johannes.
Ja, hallo ihr zwei und vielen Dank für die Einladung.
Ja, und in den nächsten 10 bis 15 Minuten wollen wir so ein bisschen draufschauen, worauf man heute achten muss im Bezug zu Online-Banking, damit das Geld auch dort bleibt, wo es hingehört, nämlich bei unseren Kundinnen und Kunden auf dem Konto.
Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wir starten mit der ersten Frage. Wenn man über Sicherheit oder Betrug beim Online-Banking spricht, dann fällt immer wieder dieses eine Wort, liest man in den Medien immer wieder, nämlich Phishing. Was genau verbirgt sich denn hinter dem Begriff, Johannes? Und vor allem, ist Phishing im Jahr 2026 überhaupt noch ein Thema?
Ja, also beim Phishing, das kann man mal ganz einfach vielleicht auf einen Nenner bringen. Beim Phishing versuchen Betrüger irgendwie an Zugangsdaten, an persönliche Daten der Kunden zu kommen. Und das ist tatsächlich kein neues Phänomen. Das gibt es seit mindestens jetzt mit Bezug zum Online-Banking 25 Jahren. Also so seit Anfang der 2000er hat das Online-Banking so in der breiten Masse etabliert und seitdem gibt es eigentlich auch diese Phishing-Angriffe. Und wie funktionieren die? Betrüger versuchen über gefälschte Nachrichten an Zugangsdaten der Kunden zu kommen. Das heißt, ich bekomme als Kunde eine Nachricht, eine E-Mail, eine SMS oder ähnliches, die ausschaut, als käme es von der Sparkasse, aber eben die Betrüger sind am Ende der Absender. Und jetzt würde man meinen, na, das gibt schon so lange und das kann doch nicht sein, dass da Menschen auch noch drauf reinfallen. Tatsächlich glaube ich auch, dass das Thema E-Mail immer mehr in den Hintergrund rückt, weil das sehr, sehr viele Menschen wissen. Aber Betrüger nutzen heute eben wirklich alle Kanäle, die ihnen zur Verfügung stehen. Das heißt, wie ich gerade schon gesagt habe, SMS, aber auch WhatsApp, aber auch Chatfunktionen in Social Media oder was wir jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr stark sehen, sind also Nachrichtenfunktionen in den Kleinanzeigenportalen. Das ist also gerade nochmal ganz, ganz stark verbreitet.
Jetzt hast du uns im Endeffekt gesagt, Johannes, was im Moment so die gängigen Maschen sind, was sehr, sehr präsent ist aktuell. Wie erkenne ich denn jetzt so eine Phishing-Nachricht?
Ja, grundsätzlich ist es schon eigentlich leicht möglich, eine Phishing-Nachricht zu erkennen, weil diese Nachrichten kämen immer mal unaufgefordert. Das ist also schon mal der erste Hinweis, bei dem ich irgendwo vorsichtig sein muss, wenn hier eine Nachricht kommt, ohne dass sie selber irgendwie aktiv geworden ist. Und jeder dieser Phishing-Nachrichten enthält irgendwo einen Handlungsbedarf. Da steht drin, wenn ich nicht tätig wäre, dann wird mein Online-Banking gesperrt, dann wird mein Konto gesperrt oder ähnliches. Also es wird so ein dringender Handlungsbedarf suggeriert. Und gleichzeitig ist immer irgendwo ein Link enthalten, wo mir vorgegeben wird, dass ich jetzt eben hier zum Beispiel mein Konto entsperren kann. Und über diesen Link gelange ich dann auf eine Internetseite. Mit oftmals auch guter Fälschung und dort werden dann eben Zugangsdaten, Kreditkartendaten oder ähnliches abgefragt. Also diese unaufgeforderten Nachrichten mit dringendem Handlungsbedarf sind schon mal der erste Ansatz. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich schon auch erkennen kann, manchmal ist ganz häufig ist keine Anrede in diesen Nachrichten enthalten. Wenn ich bei einer E-Mail auf den Absender klicke, dann kann ich da schon auch erkennen, dass die E-Mail nicht von der Sparkasse oder von meiner Bank kommt. Worauf man sich heute nicht mehr so ganz verlassen darf, ist das Thema Sprache oder Rechtschreibung, weil da haben die Betrüger natürlich auch mit KI mittlerweile Möglichkeiten, das hier wirklich perfekt zu fälschen.
Das heißt, es wird auch für den Verbraucher immer schwieriger, diese Nachrichten zu erkennen, eben durch KI, durch diese Weiterentwicklung. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man da auf die Erkennungszeichen, die du gerade genannt hast, achtet.
Genau, genau.
Ja, was macht denn jetzt Phishing-Angriffe vor allem im Finanzdienstleistungsbereich für Kriminelle so attraktiv?
Naja, immer wenn es um Bank, wenn es um Konten geht, dann geht es ja auch um Geld. Und wenn so ein Angriff, so ein Betrugsfall erfolgreich ist, dann geht es halt oft auch wirklich um höhere Beträge. Und wir leben in einer Zeit, wo der Zahlungsverkehr weltweit funktioniert, wo der Zahlungsverkehr mindestens in Europa auch in Echtzeit funktioniert. Das heißt, wenn Betrüger erfolgreich sind, dann ist das Geld innerhalb von wenigen Sekunden im Ausland. Und damit macht es einfach auch für die Ermittlungsbehörden, für die Polizei brutal schwierig, da irgendwie Täter zu erfassen, weil die sind zu 100% eigentlich aus dem Ausland aktiv. Und ganz häufig werden also sogenannte Finanzagenten dazwischen geschaltet. Also in sozialen Medien werden Menschen angeworben mit dem Gedanken, dass sie Geld erhalten und wieder weiter transferieren müssen. Also die verwischen schon eine Spuren ganz, ganz stark. Und heutzutage habe ich natürlich auch mit dem Thema Kryptowährungen Möglichkeiten, das Geld dann noch weiter zu verschleiern. Und deswegen, wenn das Geld mal weg ist, dann wird es ganz, ist ganz, ganz schwierig, das auch irgendwie nochmal nachzuvollziehen.
Jetzt haben wir den Begriff Phishing ja schon gehört. Ganz oft kursieren ja nur Begriffe wie Social Engineering, Skimming, also ganz viele Anglizismen. Was sind denn so die gängigen Betrugsarten neben dem oft zitierten Phishing, Johannes?
Ja, also Phishing ist meistens immer der erste Schritt. Das ist so dieser Schritt, dass die Betrüger an diese Zugangsdaten kommen. Wir sind heute aber in einer Zeit, wo ich nur mit Zugangsdaten als Betrüger nicht mehr tätig werden kann. Wir haben also Online-Banking-Verfahren, die immer auf zwei Faktoren berufen, diese Zugangsdaten und die gesonderte Freigabe über eine App. Deswegen nutzen Betrüger einfach dann ganz klassisch einen telefonischen Betrug. Also die rufen die Kunden an und geben sich als Sparkassenmitarbeiter aus, ganz häufig aber auch mal als PayPal oder andere Zahlungsdienstleister Mitarbeiter und versuchen eben die Kunden unter Angabe von falschen Tatsachen irgendwie zu manipulieren. Und da spricht man eben von Social Engineering. Das geht aber oftmals auch über das Online-Banking heraus. Ja, also jeder kennt vielleicht das Thema Enkeltrickbetrug, auch das fällt da drunter. Oder falsche Polizisten, die Kunden versuchen zu überreden, Wertsachen, Gold, Bargeld auszuhändigen. Das ist so dieser Überbegriff Social Engineering. Und man kann es, glaube ich, auf Deutsch sagen, naja, der Kunde wird irgendwo manipuliert. Betrüger geben sie als jemand aus, der sie eigentlich nicht sind.
Wer da tiefer in die Trickkiste der Betrüger blicken möchte, der kann sich gerne die Folge 8 anhören. Da geht es nämlich um Anlagebetrug mit Nicole Lammers. Johannes, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn sich so viele Betrüger im Bereich Online-Banking, Betrug im Online-Banking tummeln, ja, warum soll ich dann Online-Banking überhaupt nutzen? Ist dieser Trugschluss, ist Online-Banking grundsätzlich unsicher oder muss man da differenzieren?
Aus meiner Sicht muss man da ganz klar differenzieren und nein, Online-Banking ist nicht unsicher. Online-Banking ist aus meiner Sicht einer der sichersten Sachen, wie ich mich im Internet überhaupt bewegen kann. Und das macht eben diese Zweiteilung aus. Ich habe Zugangsdaten, die auch keiner irgendwie erraten kann, weil wenn ich mein Online-Banking-PIN dreimal falsch eingebe, dann ist der Zugang gesperrt. Und ich habe eben eine App, mit der ich jeden Login zum Online-Banking, mit der ich jede Überweisung nochmal gesondert freigebe. Und das ist der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte. Ich habe die technische Sicherheit, die ist von außen nicht überwindbar. Mir ist in meinen 25 Jahren noch kein Fall vorgekommen, wo wirklich irgendwie die Technik das Problem gewesen war. Aber ich habe natürlich auch auf der zweiten Schiene das Verhalten des Nutzers. Und da ist einfach eins ganz entscheidend. In dieser Pushtan-App sehe ich, was ich freigebe. Und wenn da drin steht, ich gebe eine Zahlung über 3.000 Euro nach Spanien frei, dann gebe ich diese Zahlung frei. Auch wenn mir jemand versucht, am Telefon was anders zu erklären. Und wenn ich das verinnerliche, dass ich jeden Auftrag korrekt prüfe, dass ich meine Zugangsdaten geheim halte, dann kann ich auch 100% sicher Online-Banking nutzen und natürlich auch mit einem guten Gewissen.
Also entscheidend ist im Endeffekt am Schluss immer das Verhalten des Nutzers vor dem Bildschirm oder vor dem Smartphone. Hast du vielleicht nur ein paar Beispiele, welche Maßnahmen können unsere Kundinnen und Kunden wirklich proaktiv nutzen im Rahmen von eigener Betrugsprävention?
Ja, also das, was ich gerade gesagt habe, die Zugangsdaten geheim halten, das steht schon mal wirklich ganz, ganz oben. Und dann jeden Auftrag in der Pushdown-App genau prüfen, ist für mich auch einfach ein absolut wesentliches Thema. Jetzt haben wir ja vorher über das Thema Phishing gesprochen und das möchte ich einfach nur mal unterstreichen. Wenn ich mich davor schützen möchte vor Betrug, dann muss ich bei so unaufgeforderten Themen wahnsinnig sensibel sein. Das können E-Mails, das können SMS sein, das können Nachrichten sein, auf die ich einfach nicht reagiere. Weil wenn die Sparkasse oder wenn auch eine Bank von einem Kunden etwas braucht, und das kommt ja immer wieder einmal vor, wir brauchen manchmal Zustimmungen von unseren Kunden, dann sprechen wir unsere Kunden direkt übers Online-Banking an, über das elektronische Postfach, das dort drinnen eingebunden ist. Und niemals werden wir auf Kunden zugehen mit einer E-Mail, dass da irgendein Handlungsbedarf besteht, wo ein Link drin ist, wo Zugangsdaten abgefragt werden. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da einfach auf so Nachrichten grundsätzlich schon gleich gar nicht reagiere. Das Gleiche gilt für Anrufe. Wenn mir jemand anruft und ich kenne den nicht, dann lege ich auf. Egal mit welcher Story der um die Ecke kommt, lieber einmal zu aufgelegt, lieber einfach dann mal unter der bekannten Telefonnummer bei der Sparkasse angerufen, wenn man was seltsam vorkommt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fremder anruft und irgend so ein Handlungsbedarf entsteht, der ist einfach sehr, sehr gering.
Das heißt, wir haben Betrug in der digitalen, aber auch in der analogen Welt. Und grundsätzlich gilt, wenn ein Anruf vom angeblichen Sparkassenmitarbeiter, vom angeblichen Microsoft-Mitarbeiter oder Polizisten kommt, da einfach nochmal skeptisch sein und das Ganze hinterfragen.
Genau, und auf eins mehr, den nochmal ganz konkret eingehe, weil ich es vorher schon mal kurz erwähnt habe. Das gilt eben auch für so Themen wie soziale Netzwerke, das gilt für so Kleinanzeigenportale. Gerade da erlebe ich das momentan sehr, sehr häufig, weil man da vielleicht eben diesen Betrug noch gar nicht so erwartet. Viele kennen das, dass das per Mail kommen kann, aber in diesen Plattformen ist es vielleicht noch nicht so Erwartungshaltung. Aber das nutzen die Betrüger aus und gerade da, wenn man also auch als Verkäufer in so Kleinanzeigenportalen was einstellt, kommt es immer wieder vor, dass Kunden eben so Phishing-Nachrichten erhalten.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema KI. Du hast es eingangs erwähnt. Bei der Masse an Aktivitäten, die über das Online-Banking tagtäglich funktionieren oder auch an der Anzahl an Kunden, die Online-Banking nutzen, ist es natürlich irgendwo begrenzt, dass man da manuell einen Blick drauf haben kann. Deswegen nutzen auch wir bei der Sparkasse Landshut KI. Inwiefern hilft denn künstliche Intelligenz beim Thema Betrugsprävention?
Ja, ich habe da mal eine Zahl dabei. Wir führen in der Sparkasse Landshut ungefähr jedes Jahr 5 Millionen elektronische Zahlungen aus. Und natürlich ist es unser Ziel, aus diesen 5 Millionen die wenigen, die Handvoll Betrügerischen zu erkennen. Und das ist eigentlich für einen Menschen kaum möglich. Und KI ist ja perfekt dafür geeignet, aus großen Datenmengen irgendwie Auffälligkeiten, Ungewöhnlichkeiten zu erkennen. Und genau das nutzen wir natürlich auch. Das geht von der Zeit, wann die Zahlung beauftragt wird, bis hin zum Zielland, bis zum Verwendungszweck, können eben auffällige Muster erkannt werden. Und die KI gibt uns da die Möglichkeit, diese Auffälligkeiten auszusteuern. Und wir haben dann mit unserem Kundenservice Center eben auch ein Team, das die Kunden wirklich anruft und nochmal nachfragt, ob die Zahlung wirklich so gewünscht ist. Und das funktioniert sehr, sehr erfolgreich. Also da gelingt es uns wirklich, Betrug aufzuhalten, Betrug überhaupt zu erkennen oder eben auch die Kunden dort zu schützen.
Ja, vielen Dank, Johannes, für den Einblick in das, was wir tun, damit Online-Banking so sicher ist, wie es einfach der aktuelle Stand der Technik auch ermöglicht. Und jetzt ist es leider halt auch Realität, wenn denn dann doch ein Betrug passiert, ist das Problem leider Gottes meistens vor den Bildschirmen und nicht die Technik. Und das wollen wir jetzt, glaube ich, abschließend aber auch noch mitgeben. Was mache ich denn, wenn ich tatsächlich Opfer von Betrug geworden bin, weil ich auf irgendeine Masche hereingefallen bin? Was muss ich tun, um meinen Schaden dann möglichst nur zu begrenzen und im Idealfall natürlich auch das Geld zurückzubekommen?
Ja, also da ist natürlich der zeitliche Faktor ganz wichtiger. Also ich empfehle sofort mal auf die Sparkasse zuzugehen, Wir haben die Möglichkeit, bei betrügerischen Zahlungen auf die Empfängerbank zuzugehen. Wir können also einen Überweisungsrückruf nachschicken. Und in vielen Fällen gelingt es dann auch, Geld, das irgendwo nur unterwegs ist, zurückzuholen. Aber ich habe es vorher schon gesagt, Zahlungsverkehr ist mittlerweile teilweise in Echtzeit. Also das ist keine Garantie, aber der zeitliche Faktor ist eben ein ganz wichtiger. Und dann ist der zweite Schritt, dass man halt wirklich auch zur Polizei geht, Strafanzeige stellt, weil oftmals eben das Geld vielleicht nur irgendwo vielleicht auch nur in Deutschland unterwegs ist, und da haben unsere Behörden, unsere Ermittlungsbehörden halt schon dann einmal Möglichkeiten. Sobald es dann im Ausland ist, wird es immer schwieriger. Also wirklich schnell reagieren, schnell auf die Sparkasse, schnell auf die Polizei zu gehen und damit versuchen, den Schaden auch zu begrenzen.
Johannes, vielen Dank. War ein sehr effektiver Einblick in die Welt der Betrugsprävention. Was kann man tun, um sich zu schützen? Und wer jetzt mehr Infos zu dem ganzen Thema möchte, der kann sich für unsere Veranstaltungsreihe im März anmelden zum Thema Sicherheit beim Online-Banking. Johannes, du und dein Team vom Electronic Banking werdet da auch vor Ort sein, an 4 Standorten. Um was wird es da inhaltlich gehen?
Ja, also das, was ich jetzt heute so auf der Tonspur rübergebracht habe, das zeigen wir heute auch nochmal ganz mit konkreten Beispielen. Also wir zeigen, wie schaut denn eigentlich so eine Phishing-E-Mail, so eine Phishing-SMS aus. Damit macht es das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen leichter, sich vorzustellen, zu erkennen. Wir gehen aber natürlich auch ein bisschen auf die Bedienung ein. Ich habe vorher gesagt, man kann über die Pushdown-App Zahlungen, Überweisungen freigeben. Wie schaut das eigentlich genau aus? Also wenn man da vielleicht auch noch ein bisschen, ich nenne es mal Berührungsängste hat, dann kann man sich da wirklich das alles live und in Farbe anschauen. Und das, glaube ich, macht es einfach nur ein bisschen leichter zu verstehen dann.
Und Anmeldungen sind jetzt schon möglich unter www.reden-news.de.
Und wir hoffen, dass damit ein bisschen zum Ausdruck gekommen ist, dass wir das Thema Betrugsprävention und Schutz unserer Kunden in der Sparkasse wirklich sehr ernst nehmen, dass es kein Lippenbekenntnis ist. Ich glaube, wir haben dem Thema jetzt 2 Podcasts gewidmet. Wir haben im Februar eine eigene Reihe dazu gestartet, ein Betrugspräventionskabarett, also das Ganze mal wirklich aus einer anderen Sicht zu beleuchten, mit am Ende fast 1000 Gästen, die wir begrüßen durften. Jetzt die Veranstaltungsreihe Online-Banking leicht gemacht mit Johannes und mit seinem Team im März, nur um das Thema einfach aufzugreifen und zu sensibilisieren. Und uns ist das Thema wirklich wichtig, weil am Schluss wollen wir nur das Beste für unsere Kundinnen und Kunden und maximale Sicherheit für das Ersparte und für das eigene Geld. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende. Vielen Dank, Johannes, für dich, für deine Zeit, die du dir genommen hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke auch von meiner Seite, war ein sehr interessanter Einblick.
Genau, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Cash & Content. In der Zwischenzeit für Themenwünsche immer wieder gerne eine E-Mail an unternehmenskommunikation@sparkasse-landshut.de.
Folgt uns auch gerne auf Social Media, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.
Ciao und Servus. Ciao.